So tönte es, wenn Menschen von der einen Seite des Planeten eine Morsecode-verschlüsselte Nachricht via Telegraph auf die andere Seite des Planeten übermittelten. In den späten 1860er, frühen 1870er Jahren war ein großer Teil der Erde via Telegraph verbunden. Auch Sozialrevolutionäre konnten sich so untereinander austauschen. 1864 hatten sie die erste Internationale gegründet. Sozialistische Kräfte schlossen sich weltweit zusammen, um für die Befreiung der Arbeiterklasse zu kämpfen. Nach wenigen Jahren zerstritten sich jedoch die beiden damals wichtigsten Strömungen, der von Karl Marx geprägte Kommunismus und der von Michail Bakunin geprägte Anarchismus. Der Historiker Florian Eitel zu den Unterschieden.
Der Marxismus geht ja von einer Umkrempelung des Staates von oben nach unten aus mit einer zentral geführten Partei. Und Anarchismus will eben genau diesen klassenlose Gesellschaft erreichen durch von unten nach oben mit Autonomie der Individuen, Gruppen und Gemeinden. Und in der damaligen Zeit war also die mit einer Form von Föderalismus. Und eigentlich in der Wahl der Mittel unterscheiden sich Anarchismus und Kommunismus marxistische Prägung. Und man muss natürlich auch sagen, das ist ganz wichtig, wir sehen heute immer sehr stark den Anarchismus als eine minoritäre Bewegung. Das ist eine Sichtweise vom 20. Jahrhundert. Wenn wir das 19. Jahrhundert anschauen, bis zur Oktoberrevolution, also am Ende des Ersten Weltkrieges, war der Anarchismus, auch in seiner Ausprägung des Anarchosyndikalismus, die Massenbewegung, revolutionäre Massenbewegung in der Arbeiterbewegung. Hunderttausende Anarchisten waren organisiert, aktiv und bereiteten sich auf irgendwie die Revolution vor. Erst eigentlich mit der Oktoberrevolution gab es so einen Swift Richtung halt Bolschewismus. Plötzlich galt für viele Leute halt der Bolschewismus als der Hoffnungsträger für halt die sozialen Nöte der Menschen.
Zurück ins Jahr 1872. Anfang September trennten sich die beiden Flügel der Internationalen im letzten gemeinsamen Kongress im niederländischen Den Haag. Im Berner Jura, im Städtchen Saint-Imier, trafen sich 10 Tage später die antiautoritären Sozialrevolutionäre, die Anarchisten, ausschließlich Männer. Sie gründeten ihre eigene, eine antiautoritäre Internationale. Damals existierte im Schweizer Jura bereits die sogenannte Jura-Föderation, ein Zusammenschluss von mehreren hundert anarchistisch Gesinnten, wovon die meisten in der Uhrenindustrie arbeiteten. Zum Kongress erschienen die wichtigsten internationalen Köpfe der anarchistischen Bewegung, erzählt Florian Eitel.
Es sind auch la crème, wenn man so will, des Anarchismus. Es gab ein paar Stars, dazu gehört auch Bakunin, aber gehören auch andere Leute, beispielsweise aus Frankreich, Louis Bindi, die sich dort treffen und eigentlich den Grundstein legen für den Anarchismus später. Es sind 4 Resolutionen, die sie dort verabschieden. Das füllt 2 A4 Seiten, aber dort drin steckt eigentlich das gesamte Programm des späteren Anarchismus.
Die anarchistische Bewegung fordert eine föderalistische Organisation. Das heißt, die wichtigste Organisation, die Organisationseinheit ist lokal. Sie schließt sich mit anderen zusammen, doch die größte Entscheidungsmacht liegt immer in der lokalen und kleinsten Organisation. Trotz großen Unterschieden in der Auslegung des Anarchismus gelingt es der Bewegung in den 1870er Jahren, ein weltumspannendes Netz zu schaffen. Mit Ablegern unter anderem in den USA, in Lateinamerika, England, Belgien, der Niederlande, Spanien, Italien, Frankreich, Russland und der Schweiz. Florian Eitel, der das Buch «Anarchistische Uhrmacher in der Schweiz» geschrieben hat, sieht in der Geschichte des Anarchismus auch ein Beispiel der damals beginnenden Globalisierung.
Wenn man das Gefühl hat, heute wandelt sich die Zeit schnell, dann muss ich sagen, hat man nicht erlebt das, was diese jurassischen Uhrmacher in diesen 1860 und 1870 Jahren erlebt haben. Das war ein rasanter Wandel, der nicht nur vergleichbar ist mit heute, sondern eigentlich meiner Meinung nach radikaler. Und dieser Kongress von Saint-Imier ist genauso ein wenig an der Scharnierstelle. Es stimmt, 1872 kommen die Leute noch mit der Kutsche. Selbstverständlich nicht von Spanien mit der Kutsche, sondern es gab schon Eisenbahnverbindungen. Also in 58er Jahren baut man Eisenbahnverbindungen. Aber das letzte Stück fehlte noch. Das sind lange Reisen, mehrere Tage, die man auf sich nehmen muss. Aber nur ein Jahr später ist schon die Eisenbahn da in Saint-Imier. Und die Eisenbahn ist eigentlich so ein Motor der Globalisierung. Die Eisenbahn vernetzt nicht nur Menschen, die Eisenbahn war gar nicht so wichtig für den Menschentransport, sondern für den Gütertransport. Oder? Nur eigentlich ein globaler Kapitalismus mit einer starken Industrie, und im Berner Jura ist es die Uhrindustrie, ist nur die Eisenbahn möglich gewesen. Das ist ein technologischer Wandel, und der andere ist, dass der Telegraph draufkommt. Man kann plötzlich ohne Zeitaufwand eine Message weitergeben, eine Botschaft weitergeben, das, was werden die Anarchisten brauchen. Die Staaten vernetzen sich neu, zum Beispiel auf Niveau von der Post, das geht um den Weltpostverein, der unter anderem auch einen Sitz in Bern hat, interessanterweise. Man kann plötzlich Zeitungen versenden in die ganze Welt, sehr günstig, Briefe versenden in die ganze Welt. Ganz wichtig, mit Post macht man Zahlungen, und alles das wenden die Anarchisten an. Also man kann plötzlich sich vernetzen, man kann sich austauschen, recht günstig, das können auch Arbeiter, und das wissen sich die Anarchisten zunutze machen. Und die globale Vernetzung verändert das die Raumvorstellung der Leute.
Das Ziel der Anarchisten und der wenigen Anarchistinnen von damals war die Revolution. Im Unterschied zu der sozialdemokratischen Strömung des Sozialismus wollte die anarchistische Bewegung keine Veränderungen durch demokratische Wahlen erreichen, sondern durch den gewaltsamen Umsturz. Und das sollte weltweit passieren. Florian Eitel, der die Bewegung im Berner Jura gründlich unter die Lupe genommen hat, kommt zum Schluss. Schon vor gut 150 Jahren dachten die Menschen, welche die Welt verändern wollten, global, und sie engagierten sich hauptsächlich lokal.
Und man kann das lokale Problem nur lösen, wenn man eine globale Lösung sucht. Und die globale Lösung ist, man baut eine anarchistische Bewegung auf, die eben staatenunabhängig ist. Das ist so was das Raumverständnis anbelangt, und das ist so, man kann da parallel ziehen zu Think Global, Act Local, also eigentlich das Motto der heutigen alten Globalisierungsbewegung. Und das zweite ist der rasante Wandel. Ich meine, man muss sich das vorstellen, Saint-Imé war eine Stadt zu dieser Zeit. Aber 30, 40 Jahre bevor war es ein Bauerndorf. Also da plötzlich kommen Fabriken, Fabrikschlote kommen auf, die Bevölkerung, die wächst innerhalb 50 Jahren um das Dreifache. Das muss man sich heute vorstellen, wenn man von Masseneinwanderung spricht. Und eben der Wachstum ist nicht demografisch, wenn man durch Geburtenrate, das ist Einwanderung. Es kommen Leute, die Arbeit suchen dort, und der Arbeit gibt die Uhrindustrie. Die sozialen Gegensätze nehmen eben auch sehr stark zu, das habe ich anhand der Steuerregister nachvollziehen können. Also es gibt eine Proletarisierungsbewegung, die Leute verarmen. Und gleichzeitig haben die Leute natürlich News von überall Aufständen in der Welt, die Commune de Paris von 1871 ist zentral. In den Köpfen der Leute ist es plötzlich, Moment, weltweit beschleunigt sich alles, da passiert etwas. Wandel ist unmittelbar. Man muss nicht eine weitere Generation warten. Und damit verknüpft ist der Glaube an die Revolution. Die war da. Die Leute hatten wirklich das Gefühl, die Anarchisten im Jura, die Revolution steht unmittelbar vor der Tür. Und das hängt eben auch mit der Globalisierung der Zeit zusammen.
Die anarchistische Jura-Föderation hatte ihre Blüte in den 1870er Jahren. Mehrere hundert Uhrenarbeiter gehörten ihr zeitweise an. In den 80er Jahren des vorletzten Jahrhunderts aber ging sie unter. Übrig geblieben bis heute sind die Gewerkschaften. Der Historiker Florian Eitel ist überzeugt davon, dass die anarchistische Bewegung wichtige Impulse gab, dass sich die Arbeitenden in der Uhrenindustrie schon früh gewerkschaftlich organisiert hatten.
Dort haben sie schon ein wenig so dem Patron ein wenig die Stirn gezeigt. Es gibt eine Streikzunahme, und man sieht schon da gewisse Verbesserungen, halt, die rein materiell erreicht worden ist. Dann kommt immer die große Frage, sind materielle Gewinne der Tod für revolutionären Gedanken, weil sie Leute plötzlich halt zufrieden geben mit dem? Das ist eine sehr offene Frage, die kann man sich heute noch stellen. Halt, da. Aber die ist sicher nicht ganz von der Hand zu weisen. Man redet etwa von 200 bis 400 Aktivisten. Davon waren natürlich nicht alle glühendste Anarchisten. Halt, da. Viele waren in der Gewerkschaft dabei. Aber eben, vielleicht genau gewisse Leute haben sich ein wenig irgendwann dann zufrieden gegeben oder irgendwie die Hoffnung verloren.
Der Anarchismus unterscheidet sich vom Liberalismus, der ebenfalls im 19. Jahrhundert eine wichtige Strömung wurde. Zwar möchten beide möglichst freie Menschen und möglichst wenig oder überhaupt keinen Staat, doch der Anarchismus ist im Unterschied zum Liberalismus eine sozialistische Bewegung, welche die Gleichheit der Menschen zum Ziel hat und den Kapitalismus sowie den Patriotismus ablehnt. Im 19. Jahrhundert, zur Blütezeit des Anarchismus im Jura, gab es jedoch eine enge Verbindung zum liberalistisch geprägten Freisinn.
Es gab eine gewisse, nicht nur Toleranz, sondern einfach Akzeptanz und Freisinn, weil man sagte, die gehören irgendwie zu uns. Die sind auch irgendwie, die gehören zu dieser freisinnigen Familie, zu der revolutionären Kraft. Währenddem die Anarchisten von Anfang an gesagt haben, nein, wir sind etwas völlig Neues, wir müssen uns abgrenzen von diesen halt. Aber im Lokal merkt man es, bis zur Ende der 70er Jahre akzeptiert man die Anarchisten. Sie dürfen sogar ihre Programme und ihre Einladung in der bürgerlichen Zeitung veröffentlicht. Die bürgerliche Zeitung geht an die Meetings der Anarchisten und bespricht, was da passiert ist. Und dann plötzlich, 77, kommt ein gewisser Bruch. Es gibt eine Ausgrenzung von Anarchisten. Das hängt auch mit den Ereignissen in Bern zusammen, der ersten anarchistischen Demonstration mit den Schlägereien mit der Polizei am 18. März 77. Und plötzlich werden auch die Anarchisten vor allem ausgegrenzt. Und das natürlich hat natürlich wirklich, also ausgrenzt heißt wirklich Arbeitsplatzverlust und sozial geächtet halt. Und es wird schwierig, wenn man das Geld verliert halt, wenn man den Lohn verliert halt, ist es schwierig, politisch aktiv zu bleiben.
Auch nach dem Ende der Jura-Föderation, am Ende des vorletzten Jahrhunderts, überlebte der Anarchismus in der Schweiz. Als politische Bewegung war er zwar eher unbedeutend und fristete im 20. Jahrhundert eher ein Schattendasein neben der Sozialdemokratie und dem Kommunismus, doch als Idee blüht und blühte er immer wieder auf. Sei es in der 68er-Bewegung, in der Bewegung der Autonomen in den 80er und 90er Jahren und auch im 21. Jahrhundert in der globalisierungskritischen Bewegung. Der Historiker und Anarchismusforscher Florian Eitel ist überzeugt, soziale Bewegungen können viel von der anarchistischen Theorie übernehmen. Sein persönlicher Tipp für angehende Sozialrevolutionäre ist:
Will man heute eine revolutionäre Bewegung aufbauen, setzt nicht auf große theoretische Schriften, setzt eher so auf so kulturelle Sachen. Lieder zum Beispiel. Oder so soziale Praktiken. Wie zum Beispiel die Spendepraktiken, die man auch eingeführt hat. Weil ich habe da auch gemerkt in meiner Studie, dass diese kulturellen Aspekte sehr viel Platz eingeräumt worden sind, um eigentlich die ganze Zeit Leute zu sozialisieren und eigentlich zu mobilisieren halt. Man hat Lieder gesungen an geselligen Abenden. Man hat Tombolas organisiert für Streikende weltweit. Man hat Theateraufführungen gemacht. Man hat auch Propaganda-Vorträge gehabt. Man hat auch ein paar Bücher zirkulierten. Das war nicht so das Zentrale von Mobilisation. Und wenn ich heute anschaue, wie teilweise eben Mobilisation im links- oder rechtsextremen Bereich passiert, dann merkt man, es läuft viel über diese Kanäle, über die Kultur und vor allem über die Musik. Und das Erschreckende, eine Parallele, ich habe letztens einen Beitrag gehört über die Mobilisation der Alt-Rights, also der Libertären in den USA, oder? Und das passiert sehr stark über Musik und Lieder, oder? Und eben nicht über so große Schriften von 400 Seiten, die niemand liest und niemand versteht. Und das vielleicht ist eine Erkenntnis für heute.